Perfekt, wir sind live. Christoph, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass ich bei dir sein darf und ja, du zu mir gekommen bist.
Total. Erzähl uns doch mal erstmal, was du machst, wer du bist, und dann gucken wir uns nämlich als nächstes an, wie das alles entstanden ist.
Ja, wer bin ich? Ich bin Gründer eines Gesundheitsunternehmens. Das ist das zweieinhalbte Unternehmen, was ich gegründet habe. Mit der Ayutthanda wollen wir das ambulante Gesundheitswesen prägen und gestalten, ein bisschen auch revolutionieren. Ja, und es macht mir Spaß, Unternehmer zu sein.
Sehr gut. Warum zweieinhalb? Was ist das halbe Unternehmen?
Das halbe war letztendlich ein Aufbau eines Unternehmens im Auftrag, was finanziert war und eben nicht als Gesellschafter und Vollunternehmer. Deswegen zählt das für mich nur halb.
Nicht schlecht. Wir gucken uns natürlich gleich an, wie das alles passiert ist und wie das alles angefangen hat. Aber sag noch kurz ein bisschen was zu Ayutthanda. Wir können erstmal damit anfangen, was das bedeutet.
Ayutthanda ist ein Kunstwort, was eine gewisse Gesundheits- und Longevity Health-Attitüde haben sollte. Das ist ein Kunstwort erfunden. Mhm. Hat so ein bisschen die Komponente, gib mal die Ayutthanda-Salbe rüber, oder letzte Woche auf einer Ayutthanda-Kur gewesen, fühle mich total gut. Hat dann so ein bisschen die Anmutung modern, Zalando, dieser weiche, moderne Klang. Mhm. Und der rote Punkt auf unserem Logo soll an den Red Dot Award erinnern. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein dänischer Design Award. So ist es entstanden. Und wenn man ehrlich sein müsste, könnte man an den Haaren herbeigezogen sagen, das kommt von aiutare, italienisch helfen. Kommt es aber nicht.
War nicht schlecht. Ich hätte schwören können, dass das ein echtes Wort ist. Also das ist irgend so ein...
Irgendwas. Ist ein Kunstwort entwickelt, bevor wir einen Mitarbeiter hatten.
Nicht schlecht. Okay, gib uns mal einen Hintergrund. Was macht ihr genau? Ambulantes Gesundheitswesen, was bedeutet das?
Ja, lass mich da vielleicht immer, ich beschreibe das immer ganz gerne, als wir gestartet sind, und das ist auch heute noch so, hatten wir zwei Grund-DNAs. Ja. Die erste DNA ist, wir verstehen uns als Problemlöser bei Hilfsbedürftigkeit. Also wenn einer Hilfe braucht, dann ist unser Anspruch, dass er diese Hilfe bekommt. Lass mich da ein kurzes Beispiel nennen. Das fängt manchmal sehr profan an, dass ich nicht mehr alleine einkaufen gehen kann. Und dafür gibt es aber ganz vielfältige Lösungen. Das kann ein Rollator sein, das kann ein Rollstuhl sein, das kann so ein E-Scooter sein. Das kann aber auch sein, eine Pflegekraft, die vorbeikommt und Zutaten mitbringt und man gemeinsam kocht. Das kann sein, man bekommt dann Essen auf Rädern. Das kann sein, ich hole dich ab und du isst bei uns in der Tagespflege. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Problemlösung. Und die zweite Grund-DNA, die wir haben, ist, wir möchten Menschen, solange es geht, in ihrem Zuhause helfen. Okay. Und erst wenn ihr angestammtes Zuhause nicht mehr dem Hilfsbedürftigkeitsprofil entspricht oder dem sozialen Profil, und das vergessen die meisten in nicht zeitgemäßen Versorgungen, kümmern wir uns um andere Zuhauses. Und da gibt es dann temporäre Zuhauses, das sind dann Tagespflegen, Verhinderungspflegen, Kurzzeitpflegen, das sind also temporäre Angebote, kann ich nachher nochmal detaillieren, wenn du magst. Und aber auch durchgängige, moderne Wohnkonzepte, so Quartierkonzepte sind was, dass man, wenn man beispielsweise alleinstehend ist, keine Kinder mehr hat, keinen Ehepartner, ist vielleicht eine Wohngruppe was ganz Spannendes. Mhm. Und wenn man mit seinem Ehepartner, der vielleicht noch kerngesund ist, ist ein betreutes Wohnen im Penthouse vielleicht die richtige Variante. Und stationär machen wir nicht so gerne, es sei denn, die Versorgungssituation und die soziale Situation erfordert ist. Das ist so mal versuchen. Das ist der Grund, dass wir ein sehr großes Angebotsspektrum haben. Das geht also von einfachen haushaltsnahen Dienstleistungen über SGB-11-Leistungen, also Hilfe beim Ankleiden, Auskleiden, Waschen, Haare kämmen, bis hin zu komplexeren medizinischen Behandlungen, bis hin zu enteralen, parentalen Ernährungen. Mhm. Und dann auf der anderen Seite der Hilfsmittel- und Therapiemanagement-Seite bieten wir eben auch Therapien an, Orthopädie, medizinische Hilfsmittel und Reha-Hilfsmittel. Und das Ziel ist, dass wir das irgendwann an jedem unserer Standorte eben flächendeckend auch anbieten können. Sozusagen das Tempotaschentuch der ambulanten Gesundheitsversorgung.
Okay, verstanden. Das heißt, ihr müsst alles anbieten können, also sowohl auch so Produkte, wie du genannt hast, wie so E-Scooter und solche Sachen. Habt ihr dann auch im Portfolio und könnt ihr dann liefern und den Leuten
genau,
zur Verfügung stellen?
Genau, das können wir. Also nicht, wir müssen das nicht, sondern wir machen das eben im Gegensatz zu anderen, weil wir sagen, hey, ich habe ein Problem, also lösen wir das Problem. Und wir denken zu sehr in Silos und der eine verkauft nur Rollstühle oder bietet die an und der andere macht nur Betten und wir machen eben alles aus einer Hand. Nicht an jedem Standort. Es ist, ich meine, sage ich mal, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, aber wir arbeiten uns sukzessive vor, dass wir eben an den einzelnen Standorten, die wir haben, sukzessive eben das komplette Spektrum
anbieten. Okay.
Also, aber die Antwort ist ja.
Ja.
Haben wir auch.
Okay. Kannst du kurz erklären, wie man dann eigentlich mit euch in Kontakt kommt für jemanden, der das noch nicht in der Familie erlebt hat oder so? Also rufen dann die Leute selber bei euch an oder läuft das über Krankenkassen, Ärzte oder wie geht das eigentlich?
Es ist ein sehr gutes Thema, weil die Durchdringung dessen, was möglich ist heutzutage in der Bevölkerung, sehr gering ist. Normalerweise, wenn du jetzt irgendwie die Oma wird pflegebedürftig, denkst du eigentlich, boah, jetzt muss sie ins Heim oder ich muss eine illegale Bullen beschäftigen. Und das ist genau das, was wir nicht machen.
Ja.
Und wir kümmern uns um genau das, was dazwischen ist. Und das erfordert viel Informationsbedarf. Und das ist schwer. Der Erstkontakt geht in der Regel, in der Regel ist schwierig. Es sind die Point of Entries, wie man im Business sagen würde, sehr, sehr unterschiedlich. Das kann der Hausarzt sein. Das kann der soziale Dienst eines Krankenhauses sein, wenn du dort rauskommst. Das kann die Krankenkasse sein. Das kann eine Erinnerung sein, Mensch, ich habe doch schon mal einen Rollator von Ayutthaya bekommen. Ah, die machen auch Pflege. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Es kann die Pflegeberatung sein. Und es gibt eigentlich keinen Standardkanal.
Okay. Und dann seid ihr aber wahrscheinlich so an der Schnittstelle, was manche wird ja auch dann von der Krankenkasse nur gezahlt und dann manches muss man, glaube ich, auch privat tragen oder ist es alles privat?
Nein. Also wir versorgen im Wesentlichen gesetzlich versicherte, hilfsbedürftige Personen. Und damit verbunden sind auch Eigenanteile, aber diese Eigenanteile sind festgelegt durch die Vergütung der Krankenkassen.
Ja.
Also das ist nicht, und ich möchte sagen, 95% unserer Umsätze sind Krankenkassen diktiert und ein Teil davon ist eben der diktierte Eigenanteil, was ein Problem ist. Vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, aber das ist ein Problem, dass die Eigenanteile gesetzlich vorgeschrieben in den letzten Jahren massiv gestiegen sind. Und der tatsächliche Privatanteil, also wenn ich zum Beispiel eine qualitativ hochwertigere Windel oder eine aufsaugende Inkontinenz, wie der offizielle Begriff ist, haben möchte, dann kann ich das privat aufzahlen. Das ist aber bei uns ein kleiner Teil.
Okay, verstanden. Da können wir später nochmal vielleicht drauf eingehen, ja. Wie ist die Größenordnung? Also wie viele Leute stecken hinter euch? So, gibt da mal ein paar Zahlen vielleicht.
Gut, ja, können wir gerne machen. Also wir sind rund 3.500 Menschen, die sich heute um über 6.000 hilfsbedürftige Menschen kümmern, sind inzwischen ein solides mittelständisches Unternehmen mit rund 270 Millionen Euro Umsatz und betreiben das an 100 Standorten oder Lokalitäten.
Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie baut man denn ein Pflegeunternehmen auf und wie bist du denn mit diesen Sachen in Kontakt gekommen? Erzähl mal die Geschichte und fang da an, wo du anfangen musst.
Müssen wir tatsächlich ein bisschen zurückspulen. Wenn man mich so vor 15 Jahren gefragt hätte, was ich mit Gesundheitswesen zu tun habe, eigentlich gar nichts, also wirklich so richtig nichts. Ich bin gebürtiger Schwarzwälder, damals gab es noch 18 Monate Wehrdienst, konnte man sich eine Zeit lang nicht mehr vorstellen, kann man sich heute vielleicht wieder vorstellen. Und statt da 18 Monate Wehrdienst zu machen, habe ich mich für 2 Jahre verpflichtet, war dann 2 Jahre Kommando-Spezialkräftesoldat und habe mich danach entschieden, den Militärweg weiterzugehen, das aber in einer etwas feineren Marine. Habe dann eine Marineoffizierausbildung begonnen. und auch abgeschlossen, also klassisch Nautik studiert nochmal, mein Kapitänspatent gemacht auf dem Segelschulschiff Gorch Fock. Habe während dieser Zeit Bauingenieurwesen und Umwelttechnik studiert, und was auch eher ungewöhnlich war damals, ist jetzt auch über 30 Jahre her, dass man da Umwelttechnik studiert hat, und bin dann nach meiner Marinezeit statt ein MBA in INSEAD zu machen, zu einer Strategieberatung gegangen. Ich sagte mal, Scherzeshalter, halber, bin Ledernacken des Kapitalismus bei McKinsey geworden und zu der damaligen Zeit. Und da habe ich dann so das Handwerkszeug gelernt und mehr Business Themen gelernt, neben meiner Führungserfahrung bei der Marine und meinem Ingenieurstudiumgang, und bin nach McKinsey ins Unternehmertum in unterschiedlichen Positionen reingerutscht, als Gesellschafter, als Partner eines Private Equity Funds, wo wir aber wesentlich technisch orientierte Sachen gemacht haben, so Automobil, Maschinenbau und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das? Weil das im Vergleich zu dem, was wir heute tun, damals schon unglaublich digitalisiert war, mit einer hohen Prozesssicherheit, sehr, sehr professionell. Und das ist in unserem heutigen Bereich nicht so. Und dann hatte ich einen privaten Vorfall, wo ich sehr eng mit so einer Pflegesituation in Kontakt getreten bin. Und da habe ich gesagt, oh Gott, das muss besser gehen. Und habe dann so alles hingeschmissen und mit einer Friends-and-Family-Konstruktion mit dem Ziel, den Markt- und Qualitätsführer der außerklinischen Intensivpflege aufzubauen. Das habe ich dann auch getan. Und das Unternehmen heißt Deutsche Fachpflegegruppe, was ich mal auf dem weißen Blatt Papier gegründet habe. Heute 600-700 Millionen Euro Umsatz im Portfolio von Advent, einem Private Equity Anbieter. Das Unternehmen habe ich dann zumindest meine Anteile übergeben und bin dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2017 ausgeschieden. Nee, ist Quatsch. 2016 ausgeschieden, habe dann einen zweijährigen Sabbatical gehabt, wo ich mit meiner Family und meinen erwachsenen Söhnen mit meinem Segelboot durchs Mittelmeer über den Atlantik gesegelt bin und 7 Monate in der Karibik verbracht habe und wieder zurückgesegelt bin. Und dann sage ich immer, in so langen Nachtwachen hat man viel Zeit, drüber nachzudenken, was willst du? Willst du nochmal was machen? Und wenn ja, was? Und ja, und dann ist über einen kleinen Umweg daraus die Ayutthaya entstanden, dass ich gesagt habe, komm, ich mache es jetzt nochmal mit allem, was ich gelernt, erfahren und gemacht habe in der Vergangenheit, und lege mein ganzes Herzblut und mein Wissen in das Unternehmen, um das aufzubauen, was eben zeitgemäße Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen ist.
Wow.
Das ist im Schnelldurchlauf.
Ja, echt cool. Also ich habe zwei Fragen. Genau. Die erste Frage ist, wie gründet man, du hast gesagt, Deutsche Fachpflegegruppe, wie gründet man so ein Unternehmen auf dem weißen Papier? Was ist denn der erste Schritt?
Der erste Schritt, du musst erstmal Menschen dafür begeistern, die das finanzieren. Also du musst schon mal was aufschreiben und sagen, das und das stelle ich mir vor. Das ist meine Idee, und machst dann Paper, und dann musst du Leute dafür begeistern, dass die dir das finanzieren, weil das hatte ich natürlich alles nicht selber. Und dann kommt da Schritt für Schritt, musst du sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, dann gründest du eine Gesellschaft, und dann musst du eben die ganzen Konstruktionen, was ich natürlich in der Vergangenheit gelernt hatte, aufbauen. Und dann hast du irgendwann Geld und ein Unternehmen, und dann muss man das mit Leben füllen. Und dann fängt es halt an mit Mitarbeiter einstellen. Und wir machen ein sogenanntes Buy-and-Build-Konzept. Und dann kauft man sein erstes Unternehmen.
Okay, das heißt, du hast jetzt nicht angefangen, so zu sagen, okay, ich baue jetzt eine Pflegekraft und einen Rollator und dann fange ich an, sondern du hattest dann gesagt, man kauft das erste Unternehmen.
Genau, das ist ein Buy-and-Build-Konzept. Ich sage dann immer gerne, in einer Situation 1 und 1 macht mehr als 2. dass man dann mit meinem Know-how, meiner Idee eine Gruppenzugehörigkeit entwickelt und dann eben gemeinsam mit dem ehemaligen Eigentümer als Teil der Gruppe und gemeinsam mit anderen Unternehmen sich entwickelt. Und man kann so in etwa sagen, die Hälfte unseres Umsatzes ist akquiriert, also zugekauft aus 42 Transaktionen, die wir gemacht haben. Und die andere Hälfte ist Wachstum aus den einzelnen Unternehmen, die wir übernommen haben, im Sinne von, ich nenne das immer gerne, Erweiterung der Leistungsbereiche. Und dann, wir hatten im Ansatz drüber gesprochen, andere Zuhauses. Das sind dann, wir nennen die Ayodhana Lebenswelten, wo wir eben diese Wohnformen auch anbieten können. Also Tagespflegen, Kurzzeitpflegen, Verhinderungspflegen, betreutes Wohnen, Wohngruppen. Genau.
Das habt ihr also auch bei euch, das ist gar nicht dann ein anderes Anbieter, sondern das ist, habt bei euch
das. Das machen wir, also wir betreiben das, wir kaufen nicht die Immobilien.
Okay.
Das machen wir mit Partnern zusammen. Ich sage da mal gerne, ich investiere in Menschen, nicht in Steine. Und da gibt es andere Leute, die können das gut und die können das besser als ich. Ich glaube, ich kann ganz gut in Menschen investieren und dort eben meine Entwicklung machen. Genau. Und wir betreiben diese Ayodhana-Lebenswelten, Lebensparks, je nachdem, wie die
gestaltet sind. Okay, verstanden. Jetzt hast du es einmal gemacht und dann verkauft und dann ja quasi nochmal, würde man jetzt salopp denken, du kannst wahrscheinlich genau sagen, warum die Unternehmen super unterschiedlich sind, oder?
Natürlich kann ich das.
Ja, weil du hast ja quasi dann, oder sonst hätte man gesagt, wieso hat er denn nochmal das gleiche Unternehmen aufgebaut? Aber...
Nee, also das ist gar nicht das Gleiche und zwar keinesfalls das Gleiche. Die Deutsche Fachpflegegruppe ist ein auf Intensivpflege spezialisierter Anbieter. Das ist also eine Schiene, die, glaube ich, heute auch diversifizierter sind. Aber das ist die Seele gewesen. Ich baue den Markt und Qualitätsführer der außerklinischen Intensivpflege.
Ja. Okay, verstanden.
Das, was wir heute machen, ist grundsätzlich was anderes, weil wir vom Produkt her kommen, wir verkaufen Problemlösungen oder bieten Problemlösungen an. Und deswegen ist das viel, viel breiter und Intensivpflege nur ein Teil dessen, was wir heute tun.
Okay, das heißt, wenn man jetzt so dann an den Markt geht, dann muss ja am Anfang irgendwie so ein Aufnahmeprozess stattfinden, fast schon wie eine Beratung. Ne? Man muss dann so ein, was liegt eigentlich für ein Problem vor, muss man irgendwie aufnehmen,
genau.
Oder?
In der Regel passiert das über eine Pflegeberatung.
Ah, okay, das kommt
dann. Eine Verordnung, du kriegst eine Verordnung im Krankenhaus oder vom Arzt, brauchst einen Rollator und dann gehst du mit dem Rezept in ein Geschäft von uns oder mit einer Verordnung zu einem Pflegedienst von uns und dann bekommt man die
Okay, verstanden.
Leistung.
Dann schauen wir jetzt nochmal kurz zurück auf dieses Problem, was du gesagt hast, mit den 95% der Umsätze sind Krankenkassen diktiert, glaube ich, hast du gesagt. Was bedeutet das? Also
früher war es so, dass die Eigenanteile für eine Pflege Grad 3, das liegt so etwa in der Mitte, bei 1.800 Euro lagen. Heute sind die Eigenanteile nicht unüblich jenseits der 3.000 Euro.
Oh,
und das ist ein Riesenunterschied und das wird in der Bevölkerung leider nicht wahrgenommen. Da 1.800 Euro kann man sich vielleicht noch leisten. Das ist viel Geld. Aber das konnte man sich als Facharbeiter, der 40 Jahre gearbeitet hat oder Grundschullehrerin oder konnte man sich das noch leisten. Ich erkläre gleich, warum die Eigenanteile so gestiegen sind. Die heutigen Eigenanteile jenseits der 3.000 Euro sind nicht mehr alleine zu tragen. Und das finde ich persönlich bedenklich, dass dort ehrenwerte Facharbeiter, die 40 Jahre gearbeitet haben, in so einer Situation ist es nicht ungewöhnlich, dass die Sozialhilfe beziehen müssen.
Ja.
Und das ist für mich nicht in Ordnung. Warum ist das so? Alle erinnern sich in der Bevölkerung an die klatschenden Balkonleute, die Pflegekräfte beklatscht haben. Und auf dieser Basis wurde sehr populistisch vorgeschrieben vom Gesetzgeber, dass die Pflegekräfte besser bezahlt werden müssen. Das führt dazu, und die Krankenkassen verpflichtet wurden, das zu refinanzieren, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und damit sind die Eigenanteile von 1.800 Euro auf 3.000 Euro gestiegen.
Okay.
Für mich nicht verständlich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Problem des Fachkräftemangels dadurch noch verschärft wurde. Warum ist es so? Viele Mitarbeiter bei mir haben gesagt, du, ich mag gar nicht 30% mehr Geld, ich mag 30% mehr Freizeit.
Okay.
Und dann arbeiten die Leute nur noch 70% fürs gleiche Geld.
Mhm.
Was natürlich kontraproduktiv ist für unseren Fachkräftemangel und offensichtlich auch ein Signal ist, dass die gar nicht so schlecht bezahlt wurden.
Okay.
Mhm. Lass mich an der Stelle noch aufräumen mit einer Mär, die auch immer noch kursiert. Eine Pflegefachkraft, dreijährig examiniert, gehört heute zu den bestbezahltesten Ausbildungsberufen der Bundesrepublik Deutschland. Die rangieren zwischen Fluggerätemechaniker und Mechatroniker. Und es ist wirklich falsch zu sagen, Pflegefachkräfte werden in Deutschland schlecht bezahlt. Das ist einfach nicht richtig.
Okay. Das hätte ich jetzt mit meinem oberflächlichen Wissen auch nicht gedacht.
Meisten wissen es nicht. Wir können gerne eine Gegend machen. Was glaubst du, was eine dreijährig examinierte Pflegekraft als Einstiegsgehalt, Jahresgehalt, so Total Comp bekommt?
Ich gucke ja immer auf den Bayerischen Rundfunk, lohnt sich das? Das ist so ein Format, da begleitet man Berufe, meistens im Süddeutschland, und zeigt, was die in der Ausbildung kriegen und was sie dann verdienen und was dann da bleibt. Ich habe letztens einen Polizisten geguckt, der am Münchner Terminal 1 sozusagen Sicherheit macht. Der war fertig ausgebildet und hat, glaube ich, 36.000 Euro im Jahr verdient.
Mir sind es, oder für eine dreijährig examinierte Fachkraft, jenseits der 50.000 Euro im Jahr.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mindestens mal, also höher auf jeden Fall auf, als das, was ich gerade genannt habe als Beispiel.
Absolut. Ja. Ob man damit in München leben kann,
ja,
das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist aber wir haben da ein gesellschaftliches Problem und eine Fremdwahrnehmung. Und wenn du das vergleichst damit, oder eine Falschwahrnehmung, wenn du das vergleichst damit, also Pflegekräfte werden schlecht bezahlt, ist falsch.
Mhm.
Warum sind die Eigenanteile gestiegen? Weil der Gesetzgeber uns das vorschreibt.
Aha.
Ja, ich kann gar nicht anders.
Na klar.
Und das sind so Themen, wo ich
das macht keinen Sinn.
Große Fragezeichen stelle.
Okay. Okay, super schwierig. Und das sind immer diese monatlichen Beteiligungsbeträge oder was?
Ja.
Genau, ne? Ja.
Okay. Ich meine, wer hat im Rentenalter 3.000 Euro zur Verfügung?
Ja. Und wenn man das nicht bezahlen kann, tut man es ja trotzdem, dann muss man Sozialhilfe beantragen.
Ja.
Oder muss die Familie das dann bezahlen? Oder wie sind dann die Regelungen, weißt du das?
Teilweise die Familie, da gibt es dann Überschnittregelungen. Das kommt auch noch dazu, dass das bürokratisch natürlich alles wahnsinnig kompliziert ist.
Mhm.
Aber jetzt muss man, dass ein gedienter Facharbeiter nach 40 Jahren Arbeit, wo er nichts gemacht hat, in die Sozialhilfe rutscht, das finde ich nicht in Ordnung.
Nee, das...
Und da müssen wir uns als Gesellschaft etwas überlegen. Weil wenn wir uns nichts überlegen, wird es extreme Meinungen weitergeben.
Mhm. Vielleicht mal noch eine Frage, da gibt es wahrscheinlich komplexe Antwort drauf. Aber früher gab es ja keine Pflege, so ganz früher. Ne? Da haben das dann die Familien wahrscheinlich immer gemacht oder die Leute haben es halt ohne nicht gekriegt und wir wurden vielleicht nicht so alt, aber was eigentlich das, warum braucht man eigentlich Pflege heute?
Das ist eine gute und sehr vielschichtige Frage. Also fangen wir mal mit der demografischen Entwicklung an. Die Menschen leben einfach länger. Das ist rein mathematisch. Wenn man länger lebt, dann ist einfach die Grundgesamtheit größer. Die Menschen leben länger unter medizinischer Begleitung.
Mhm.
Also früher gab es gewisse Medikamente nicht, die es heute gibt.
Mhm.
Und deswegen hast du dann nochmal den Boost sozusagen, dass die Grundgesamtheit lebt noch kränker länger.
Mhm.
Das heißt, du hast einfach eine größere Masse. Dann hast du die demografische Entwicklung, dass wir weniger Junge und mehr Alte haben. Wir haben sicherlich auch ein historisches Thema in Deutschland, dass man sehr sorgfältig darüber nachdenkt, wie wir mit unseren alten Menschen oder überhaupt mit Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, was ich für richtig halte. Und wir haben einen kompletten gesellschaftlichen Wandel. Also früher hatten wir ja noch Gemeinschaften, wo die Oma selbstverständlich noch zu Hause wohnte. Das ist heute nicht mehr der Fall, weil die Kinder irgendwo anders hingehen und sich regionale Strukturen anders bilden und die Gesellschaft ist auch egoistischer geworden. Also Nachbarschaftshilfen nehmen auch weniger ab. Komm, ich bring dir mal eine Semmel mit oder ich bring dir die Zeitung mit. Ich bin ja sowieso unterwegs. Also es ist ein vielschichtiges Problem, wo ich glaube, den Service-Level sozusagen runterzunehmen, halte ich für schwierig.
Verstanden. Also, macht Sinn. Verstanden nicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen kurz gedacht. Aber wie sieht das denn in der Idealwelt aus? Also, wie würde man, wenn man jetzt annimmt, dass wir bewegen uns weiter so als Menschheit, sagen wir mal die nächsten 5 bis 10 Jahre, was würdest du sagen, wäre eine richtig gute Lösung für dieses Thema?
In erster Linie, und daran versucht die Politik ja auch zu arbeiten, und ich wähle absichtlich diese Formulierung, müssen wir an den Strukturen was ändern.
Mhm.
Ganz, ganz vielfältig. Das fängt beispielsweise, wenn wir alle reden drüber, aber diese Entbürokratisierung ist wahnsinnig wichtig. Wir haben im Vorgespräch ja gesprochen über Digitalisierung, die einfach nicht angenommen wird. Also man kann sich das in der Geschwindigkeit, die wir heute haben mit KI etc. pp., nicht vorstellen, was dort, ich möchte fast sagen, außerhalb von uns stattfindet.
Mhm.
Da wird noch volles Rohr mit Faxgeräten gearbeitet, mit Lead Times, die dauern teilweise eine Woche, bis man eine Rückmeldung kriegt. Ich muss alles noch in Papier einreichen. Es ist wirklich Hanebüchen. Meines Erachtens könnte man in diesen ganzen Prozessen mit 20% der Ausgaben klarkommen.
Mhm.
Darüber hinaus ist es so, dass die Anforderungen an die Pflegekraft, ich nenne mal gerne das Beispiel, du darfst zu deiner Oma gehen und ihr eine Thrombosespritze geben. Ohne jegliche Anlahnung, ohne irgendwas. Die liegt da und kannst du machen.
Okay.
Bei uns muss das eine 3-jährig examinierte Fachkraft machen. Also jetzt stell dir mal vor, du wohnst irgendwie in Oberherding und da muss tatsächlich morgens und abends jemand hinfahren, der einen Ausbildungsberuf, der die genannten 50.000 Euro plus Vollzeit verdient, muss da hinfahren und die Spritze verabreichen, wenn niemand da ist, oder das ist im Recht des hilfsbedürftigen Menschen, ich möchte nicht, dass der mein Enkel den Oberschenkel von mir sieht. Also wir müssen die Anforderungsschwellen verschieben, ja, dass man das auch günstiger machen kann. Oder du warst ja sicherlich, bist noch jünger als ich, aber auch beim Arzt schon mal Blut abgenommen bekommen. Das dürfen offiziell Schwestern gar nicht. Das darf nur unter ärztlicher Aufsicht. Aber wurde dir auch schon mal vom Arzt Blut abgenommen, wo die Schwester nicht da war? Ist nicht so gut. Weil die Schwester halt einfach erfahrener ist und es faktisch besser macht.
Also,
ja, weil ja. Und so soll doch bitte jeder, der das am besten kann und sicher auch so eingeteilt werden.
Ja.
Das ist ein weiterer großer Hebel. Und da kommt das große gesellschaftliche Thema. Was wollen wir uns leisten als Gesellschaft?
Mhm.
Und die Diskussion müssen wir führen.
Mhm. Okay.
Ja, und man muss das transparent. Macht es Sinn, noch mit 92 ein Titan-Hüftgelenk zu bekommen?
Mhm.
Ich möchte jetzt meine Meinung nicht äußern, aber das sollten wir diskutieren.
Mhm.
Und ich finde nicht, dass wir diskutieren sollten, wie wir in der Pflege und Hilfsbedürftigkeit mit unseren Menschen umgehen.
Okay, verstanden. Also Idealzustand wäre, wir haben so Lösungen wie jetzt natürlich auch euch, flächendeckend für jeden verfügbar. Eigenanteile müssten sozusagen wieder sinken, dadurch, dass man vielleicht eben Anforderungsschwellen erniedrigt und sich dann doch mal der Digitalisierung hingibt und die Kosten dadurch runterkriegt und dieses Geld dann wieder rum genau. nehmen kann. Für
und eben gesellschaftlich sagen, wie viel möchten wir denn als Gesellschaft übernehmen?
Okay.
Weil das machen wir anyway.
Ja.
Also das ist ja nur eine Verschiebung, was wieder Verwaltungsaufwand bedeutet, weil ob es jetzt aus der Gemeinschaftsbrille das Sozialamt zahlt oder in Fällen die Pflegekasse, wenn man nicht mehr kann, oder die Gemeinschaft, also nein, am Ende ist es sowieso die Gemeinschaft, die es zahlt. Und das müssen wir uns überlegen, wie viel Geld wollen wir machen? Damit haben wir auch wieder Missstände. Pflegegeld wird ja ausgenommen. Und da ist eindeutig klar, dass das Pflegegeld, also das ist das Geld, was pflegende Angehörige bekommen können, wenn sie denn ihre Menschen zu Hause pflegen. Es ist bekannt, dass ein Großteil dieser Ausgaben in Milliardenhöhe zweckentfremdet verwendet wird. Also da werden Rasen gemäht dafür, Putzfrauen bezahlt, Hoodies für die Enkelkinder gekauft. Das ist bekannt. Bei sowas könnte man anfangen.
Genau, wir machen hier mal einen Punkt, weil sonst glaube ich, wir können natürlich den ganzen Tag über das Thema sprechen. Wir können mal auch noch irgendwie nochmal darüber sprechen. Ich finde das schon sehr interessant. Deswegen hat mich das auch sehr gereizt, den Podcast heute zu machen, neben dem, dass ich die Story also phänomenal finde, die du gemacht hast. Aber ich finde es schon mal interessant, dass jemand, der so einen sehr starken Business und so einen sehr starken Marine-Leadership-Background hat, in so ein Topic mal reingeht, weil das ist schon irgendwie seltener. Offensichtlich ist das ein Business-Topic, sonst wäre da auch nicht Advent in solchen Sachen drin. Das heißt, wenn da Private Equity sich für interessiert, ist das schon auch, stimmen da auch die Economics, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deshalb, hier hören viele Leute zu, die sind selber in entscheidenden Rollen oder interessieren sich dafür, das auch mal zu machen. Scheint ja so zu sein, dass man in solche Themen auch reingehen kann und da auch wirklich, sage ich mal, Champions League Business machen kann, oder?
Ja, also wir sind dafür angetreten, wenn man den Zeitgeist wahrnimmt und eben auch umsetzt. Da kommen jetzt sowieso Themen rein, Führungskultur und arbeiten wir in Netzwerken, da spielt Digitalisierung eine große Rolle. Die Welt ist nicht mehr linear und wenn du das gut machst, dann verdienst du auch ein Geld. Und das ist das ganz Entscheidende. Ich glaube, du kannst in diesen komplexen Businesses, die wir heute haben, nicht mehr linear denken. Das muss man verstehen. Also man kann einen Uber auch nicht linear denken. Das geht nicht. Und man muss es eben in Netzwerken, und ich sage es immer etwas hochtrabend, in einer Blockchain-Führungskultur entwickeln, dass man also immer, alle haben die gleichen Informationen und der Tisch entscheidet auf Basis der Informationen und eben nicht auf Basis von Hierarchien.
Okay.
Und umso wichtiger ist, dass alle Informationen, und so führe ich das Unternehmen, verfügbar sind. Und zwar ongoing.
Okay.
Also ich kann jetzt mir alles an meinem iPad anschauen.
Geht da mal, was bedeutet das? Also ihr habt dann da so ein internes Knowledge Management oder wie sieht das aus? Ich kann alle Informationen zu jeder Zeit.
Ich habe alles digitalisiert. Also ich habe jede Finanzzahl, Auslastungen, Dokumentation, Wundversorgung, komplett alles digitalisiert.
Okay. Also man kann sich überall irgendwo einloggen, sag ich jetzt mal.
Genau.
Und dann hat man den ganzen Stand der Firma aktuell, oder wie?
Genau.
Okay.
Also man redet auch immer über das Gleiche. Weil ich sage immer, also bei mir gibt es jetzt auch keine Management-Reportings, wenn man es mal so, das gibt es nichts, weil das ist ja nur ein Stand. Wir haben ein System und da schauen wir rein. Und da schaue ich sowohl mit meinen Geschäftsführern rein, die Geschäftsführer schauen mit ihren Einrichtungsleitungen rein, genau das gleiche System, wie ich mit meinen Gesellschaftern reinschaue.
Okay, ist es irgendwie was Komplexes oder ist es einfach nur, habt ihr selber entwickelt oder was ist das für ein System?
Naja, die Komplexität liegt im Datensammeln und der Zuordnung der Daten. Das ist immer shit in, shit out. Das ist die Problematik und man muss es wollen. Und welchen Data Cube Analyzer du da nimmst, das ist vollkommen wurscht. Du brauchst halt nur die Data Cubes. Und die müssen richtig einsortiert werden.
Okay.
Und das ist das Ziel, wenn du den Data Cube hast und der richtig einsortiert ist, dann kannst du damit ganz verrückte Sachen machen.
Okay. Und dann sagst du, der Tisch entscheidet. Das heißt, es gibt ja schon noch ein Management hier. Ne?
Also. Ja, na klar. Aber jetzt nehmen wir eine Geschäftsführungssitzung, da sitzen wir zu sechst und jeder hat die gleichen Informationen. Wir diskutieren das und auf Basis der Informationen wird entschieden. Jetzt nicht irgendwie so eine Management-Präsentation.
Naja, und dann überzeugen.
Nee, das sind die Fakten. Mhm. Wir entscheiden jetzt.
Okay, verstanden. Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Wir haben ja gesagt, wer alles zuhört. Wenn du jetzt so auf deine Story und auch kann Karriere, kann Führungsthemen, kann Business-Themen sein. Was kannst du noch weitergeben? Was sind denn so essentielle Themen, wo du sagst, das ist mir klar geworden, das muss sein, wir brauchen Data Cubes oder wie auch immer, ne?
Ich glaube, ich würde es erstmal gerne emotional machen, bei mir war es richtig, auf meinen Bauch zu hören.
Mhm.
Und das sieht heute vielleicht alles sehr flüssig aus, so dieser Weg, den ich gegangen bin, aber einer Bauchentscheidung zu folgen, macht durchaus mal Sinn.
Okay.
Das Zweite ist, ich glaube, also das für mich hat das gezählt, die Dinge, die man macht, sollte man mit Leidenschaft tun.
Mhm.
Weil wenn du ein Söldner bist, wirst du nie Höchstleistungen erreichen können.
Das ist so.
Also du brauchst Überzeugung und Leidenschaft. Deswegen würde ich jedem sagen, hört auf euren Bauch.
Mhm. Sehr gut.
Mal mutig. Das ist wichtig. Nebenher natürlich immer Zahlen. Das
ja.
ist, Zahlen, Daten, Fakten sind in der heutigen Zeit wahnsinnig wichtig. Und kommt das jetzt ein bisschen weicher, aber das trifft es dann schon. Seid neugierig, versucht Sachen und geht zeitgemäß vor. Ja, es hilft nichts. Ja, man kann jetzt über KI und AI diskutieren, die ist da.
Mhm.
Fertig.
Ja.
Und ich werde sie nicht wegdiskutieren.
Ja, das ist so.
Und das muss man annehmen und das Beste draus machen. Und ich hatte es ja vorher schon gesagt, ich sehe dort Schwierigkeiten, weil wer sich, und da müssen wir anderen Menschen auch helfen, nicht daran geführt wird. Wer sich verschließt, da können wir nichts machen.
Klar.
Aber wir müssen da die Gesellschaft auch mitnehmen. Aber es ist da.
Ja. Was machst du, wenn du nicht hier in den Themen arbeitest?
Am liebsten bin ich ganz weit draußen in der Natur und mache, sage ich immer gerne, alles, was mit Wasser zu tun hat. Also Skifahren, gefrorenes Wasser, Skitouren und eine tiefe Leidenschaft ist weiterhin mein Segelsport,
ja.
den ich ein bisschen semi-professionell betreibe.
Ja, cool. Wenn du jetzt, so wie damals, Firma wäre jetzt weg, würdest du nochmal von Null anfangen, was würdest du jetzt machen?
Heute? Aber ich bin 56. Nein, ich glaube, also wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde, gut, jetzt mal, ich blende das Alter mal aus. Ich habe schon Spaß daran gefunden, Dinge nach vorne zu bringen und Dinge zu entwickeln. Ich glaube, ich würde heute eher beratend zur Seite stehen wollen. Ich bin Vollblutunternehmer und würde gerne jungen Menschen, die tolle Ideen haben, die manchmal Hürden in den Weg gelegt kriegen, zur Seite stehen, auch gerne investieren und Themen einfach nach vorne bringen, weil am Ende bin ich dann auch ein kleiner Revoluzer und ein Musterbrecher und das finde ich einfach spannend und manchmal ist es für gute Ideen wahnsinnig schwierig, auch einen Durchbruch zu kriegen.
Verstehe ich. Ja. Wie lange hast du die erste Unternehmung aufgebaut? In Jahren?
Nach 6 Jahren bin ich gegangen.
6 Jahre. Und Ayotana jetzt seit?
Bald 10.
Okay. Ja. In 16 Jahren 2 Unternehmen. In 56 kannst du ja noch 2 Unternehmen machen.
Dich machen. Schauen wir mal. Nein, jetzt muss ein. Na, die Gestaltung der Unternehmen war natürlich. Das war ja alles vor Corona, vor Trump, vor diversen Kriegen auf der Welt. Also da hat sich die Welt schon in den letzten 10 Jahren geändert. Das muss man auch wirklich sehen.
So.
Und ich glaube, jetzt mal, um das nochmal konkret zu machen, ich glaube, ich würde lieber heute unterstützen, beispielsweise, ich habe 2 Söhne im Erwachsenenalter, mit denen zusammen was machen. Und irgendwie eine Kombination aus jungen, unforschen Ideen, die ausblumen, wo es notwendig ist und vielleicht in Bahnen lenken, wo es nicht so hilfreich ist. das wird mir, glaube ich, Spaß machen.
Cool. Schauen wir mal, was noch so passiert. Aber jetzt bist du ja erstmal hier und es geht ja fleißig weiter, wie ich mir das gut vorstellen kann. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und mitgemacht hast.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Super. Dann an alle, die noch zuhören, danke fürs Zuhören. Sendet uns gerne Tipps oder Feedback zu, was ihr noch gerne hören oder fragen möchtet. Wir linken alles zu dir, Christoph, und auch zu deiner Firma unten in den Shownotes. Dann könnt ihr jetzt abspringen und über die Shownotes auf die Webseiten etc. Und natürlich, wenn ihr irgendwelche Besetzungsthemen habt, permanent, interimistisch bei euch, speziell auf Executive Level und drumherum, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich freue mich da über jedes Gespräch. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht war es auch dann nur ein Gespräch. Christoph, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.